möchte uns den Predigttext lesen. Wir wollen im Markus-Evangelium heute Morgen weitermachen. Wir haben uns das vorletzte Mal, also vor 2 Wochen, einfach die Geschichte angeschaut. Jesus im Garten Gethsemane, und es ist eine sehr ereignisreiche Geschichte. Wir haben Jesus nie so emotional gesehen, so erdrückt, so down, zerrissen, wie dort, noch nicht mal eigentlich am Kreuz. Kreuz leidet er, ja. Aber er leidet am Kreuz, weil er im Vorfeld schon weiß, was ihn ereignen wird. Und alleine die seelischen Schmerzen sind so unerträglich, dass er fast zerbrochen wäre schon im Vorfeld. Jesus war richtig Mensch. Richtig Mensch. Und nach seinem Gebet, wo ihn die Jünger alleine gelassen hatten, wo er gehofft hat, dass wenigstens die 3 inneren Jünger bei ihm bleiben und ihn 3-mal allein gelassen haben, einschliefen, während er rang, ist jetzt der Moment, wo Jesus gefangen genommen wird. Und auch das ist ein spannender Moment, denke ich, weil an diesem Moment werden Weichen gestellt. Und wie hätten wir in diesem entscheidenden Moment reagiert, wenn Jesus gefangen genommen wird? Und ich lese uns den Text aus Markus 14, ihr könnt es hier mitlesen, Markus 14, 43 bis 52. Und sogleich, während er noch redete, kommt Judas, einer der 12, heran und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn überlieferte, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es. Den greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht Rabbi und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Einer der Dabeistehenden aber zog das Schwert, schlug den Knechten des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich war ich bei euch in Lehrte im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen, aber damit die Schrift erfüllt werde. Und es verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Ereignisreiche Szenen, die hier stattfinden. Und was passiert hier eigentlich? Vertrautheit, denke ich, sehen wir an diesem Text an mehreren Stellen. Darf ich mal fragen, küsst du gerne? Kommt drauf an, wen? Wen küsst du gerne? Wen hast du alles schon geküsst in deinem Leben? Was bedeuten für dich Küsse? Was bedeuten für dich Küsse? Wir im Westen haben so eine Haltung zur Küssen aufgebaut, im Wesentlichen beschränkt nur auf den eigenen Partner, Mann und Frau. Ich habe in meinem Leben meine Schwiegermutter, meinen Schwiegerpapa, meine Mutter geküsst. Und ich weiß nicht, ob ich das Lena überhaupt schon erzählt habe, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf hier. Auf der Grundschule in der 3. Klasse haben wir mal als Jungs einfach einen Streich gespielt. Dann auf dem Schulhof, da sind wir rumgelaufen, haben einfach den Mädchen auf einen Kuss auf die Wange gegeben, einfach durchgezählt, wer hat die meisten Mädchen geküsst. Ja, und versucht dort, ja, genau. Das, was mir danach so hängen, das ist mir da einfach bei der Vorbereitung dann wieder so in den Sinn gekommen. Aber ich habe damals so einen Eindruck gehabt, wenn ich das so im Nachhinein so zurückblicke, ich glaube, so unangenehm war das den Mädchen gar nicht. Ich habe zumindest keine Ohrfeige gekriegt von keinem Mädchen. Also irgendwie war das stillschweigend doch akzeptiert worden. So empfand ich das zumindest. Aber generell ist es so, nicht wahr? Küssen in unserer Kultur sind wir vorsichtig. Das müssen schon ganz besondere Menschen sein, die uns nah sind, weil es doch etwas sehr, sehr Persönliches ist, weil es etwas kommuniziert. Wie wichtig sind dir Kommunikation in tiefer Vertrautheit? Wie wichtig ist dir sowas? Kommunikation auf tiefster möglicher Ebene. Und Küssen ist eigentlich etwas, wo wir sagen, das soll das kommunizieren. Frage, wie kommunizierst du? Tiefste Vertrautheit. Was ist deine Sprache? Wenn ich spüre, dass tiefere Kommunikation mit Menschen entstehen, dann achte ich oft auf die Augen, die mir viel verraten. Für mich ist das sehr wichtig, um zu spüren, da ist wirklich der Bedarf und die Sehnsucht nach tieferer Verbindung. Eine andere Sprache ist die der Berührung. Dass man Menschen in den Arm nimmt oder die Hand einfach auf sie legt. Einfach eine freundliche, liebevolle Umarmung. Eine begeisterte Umarmung, wenn man jemanden sieht. Aber der Kuss ist und bleibt dennoch etwas davon, was ganz Besonderes. Es bleibt beschränkt auf sehr wenige Menschen. So sparsam, wie wir mit den Küssen umgehen im Westen, war man in der Antike, im Mittleren Orient nicht. Dort hat man wesentlich mehr geküsst. Alleine schon im Leben Jesu gab es zwei Momente, wo Küssen eine ganz entscheidende Rolle spielten. Eine davon lesen wir in Lukas 7, eine Geschichte, die mich immer wieder sehr berührt, weil es ein Kuss oder ein Küssen der Dankbarkeit ist. Und ihr kennt die Geschichte auch, ich habe meine Arbeit darüber geschrieben. Die Sünderin im Haus des Pharisäers Simon. Sehr bewegende Geschichte. Ich darf darüber gar nicht so viel reden, weil mich das immer wieder auch dann so berührt. Ich liebe diese Geschichte, weil sie so authentisch ist. Weil hier wirklich ein Mensch ist, der die ganze Seele vor Jesus ausgießt. Eine namenlose Frau, die so überwältigt war von der Vergebung, die Jesus ihr gewährt hat, dass sie einfach in dieses Haus eindrang und von hinten sich an Jesus herantrat und dann anfing, aus Dankbarkeit zu weinen. Und sie weinte, benetzte mit ihren Augen Jesu Füße. Das muss eine Regenschauer gewesen sein. Denn es heißt, dass sie mit ihren Haaren versuchte, seine Füße zu trocknen. Und dann küsste sie seine Füße. Und Jesus, was tat er? Gar nichts. Er ließ sie gewähren. Er wusste, dass das nötig war für sie. Als sie einfach ihre Seele ausgoss. Sehr bewegende Geschichte. Lukas 7, 36 bis 50, wenn ihr es für euch lesen wollt, ihr kennt diese Geschichte. Die zweite entscheidende Begegnung, wo Jesus einen Kuss bekommt, ist hier. Ganz anderer Kuss. Ein Kuss nach außen eigentlich, der Respekt ausdrücken soll. Aber nach innen ein Kuss des Verrats war. Judas im Garten Gethsemane. Dritte Geschichte, wo wir merken, dass Küssen sehr bedeutungsvoll auch damals schon war, sehen wir in der Geschichte von Paulus. Apostelgeschichte 20, weiß einer, was dort geschieht? Apostelgeschichte 20, Bibelschüler. Richtig, sehr gut. Da kommt er noch einmal zusammen mit den Ältesten aus Ephesus und sagt, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Das ist mein Abschied. Und sie weinen. Viel. Später schreibt Paulus, sagt sogar viermal in seinen Briefen, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Und ähnlich sagt es auch Petrus. Das ist für uns ungewöhnlich. Wir tun das nicht mehr. Wir haben das, und ich denke, das ist auch in Ordnung so, wir haben das ersetzt mit Umarmen. Aber was mir wichtig ist, einfach zu zeigen, es gab schon zu dieser Zeit sehr unterschiedliche Situationen, in denen man geküsst hat. Mit verschiedenen Bedeutungen. Küssen war keine Seltenheit. Aber das Entscheidende beim Kuss ist immer und war immer, dass es eine starke, intensive Verbindung ausdrückt. Die stärkste. Zwischen denen, die sich küssten. Und ich möchte aus unserer Geschichte heute mal drei Beispiele, drei Menschen rausnehmen, die Jesus geküsst haben. Einer davon im wörtlichen Sinne, zwei davon im imaginären Sinne, also fiktiv, die auch Jesus geküsst haben, aber nicht im wörtlichen Sinne. Aber ihr Kuss ist nicht weniger. Sie standen alle in einer ganz besonderen Berührung mit Jesus. Alle drei versuchten, eine Vertrautheit zu Jesus zu zeigen. Von welchen drei Menschen rede ich? Ich habe es genannt heute Morgen, Jesus und die Küsse seiner Vertrauten. Jesus und die Küsse seiner Vertrauten. Wo Menschen versucht haben, eine Verbindung zu Jesus in der entscheidenden Situation seines Lebens zu zeigen. Und was ist aus ihrem Kuss geworden? Was war das Ergebnis am Ende? Und so wollen wir diese Geschichte mal in dieser Hinsicht lesen. Wir haben Menschen versucht, in der entscheidenden Stunde des Lebens Jesu eine enge Verbundenheit, Vertrautheit zu zeigen. Was war die wirkliche Botschaft, die sie sprachen? Ich weiß nicht, ob ihr die drei Menschen erkennt. Einer ist ganz offensichtlich, wer hat geküsst? Judas. Wer hat noch geküsst? Imaginär. Petrus. Und wer noch? Vielleicht lassen wir die Überraschung bis zum Schluss. Okay? Das heißt, das nächste Bild, guckt ihr jetzt mal alle weg, weil da habe ich nämlich schon die Lösung. Da muss ich ganz schnell durch, damit ihr das nicht gleich lest. So, okay, super. Das heißt, wir lassen das Rätsel offen. Wer hat ihn noch geküsst? Fangen wir einmal an. Drei Menschen, die Jesus hier geküsst haben. Der erste, Judas, ich habe ihn genannt, Judas der Abtrünnige und sein Kuss des Verrats. Oder wir könnten sagen, der Kuss des Verräters. Dort in den Versen 43 bis 46. Judas, der Kuss des Verräters. Alle vier Evangelien beschreiben diesen Moment des Verrats. Alle vier. Aber Markus hat die kürzeste Version. Er ging sehr zügig hier durch die Abfolge. Wie erscheint Judas hier? Ich glaube, nie haben wir Judas so wahrhaftig gesehen wie hier. Hier ließ er seine Maske fallen. Hier zeigt er das, was er im Grunde schon immer war. Ein Dieb, ein Verräter. Das Ungeheuerliche, wie Markus versucht uns das ungeheuerlich zu beschreiben, er sagt, das ist ungeheuerlich, was hier passiert. Und er versucht das mit den Begriffen zu beschreiben, mit, dass er sagt, Judas, einer der Zwölf. Einer der Engsten, einer der Vertrautesten. Er sagt nicht nur einfach Judas, sondern Judas, einer der Zwölf. Der zeigt, wie Judas auf Jesus zugeht und ihn mit dem Titel Meister anredet. Rabbi anredet, die jüdische Form. Und dann gibt er ihm einen Kuss, einen herzlichen Gruß mit dem Kuss. Warum Judas das tut, diesen Verrat, darüber rätselt man. Aber ganz offensichtlich, Judas ist enttäuscht von Jesus. Da ist eine tiefe Enttäuschung. Er hatte ganz andere Ideen von dem, was Jesus eigentlich sein müsste. Weil er gedacht hat, Jesus müsste jetzt gewaltsam einen Putschversuch starten und die Macht an sich reißen. Aber warum hat Judas so gedacht? Weil er nie wirklich verstanden hat, was das Reich Gottes wirklich ausmacht. Den göttlichen Heilsweg hat er nie ganz verstanden. Von daher auch nie eine eigene echte Bekehrung. Er war in einer Begleitung einer Gruppe von Ordnungshütern, die ihm die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten mitgegeben haben. Und Judas war der eine, der ihnen zeigen konnte, wo Jesus sich zu diesem Zeitpunkt aufhält. Das heißt, Judas kannte Jesus gut. Er wusste genau, wo er wann ist. Auch in der Dunkelheit. Er wusste genau, an welchem Platz er hingehen musste. Er kannte Jesus. Aber er kannte nicht sein Herz. Er kannte ihn gut genug. Und die Ordnungshüter hatten offensichtlich nur die Anweisung, Jesus festzunehmen. Denn sie unternehmen keinen Versuch. Die Gruppe, sogar da ist ja einer, der reinschlägt, diese Leute dingfest zu machen. Alle dürfen gehen. Am Ende. Es ist nur Jesus. Es ging nur um Jesus. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum? Habt ihr euch das mal gefragt? Warum der Kuss an dieser Stelle? Hätte es nicht gelangt für Judas, einfach sich hinzustellen und zu sagen, hey, das ist er, einfach nur mit dem Finger, so wie wir gewohnt sind, das ist er. Und einfach sicheren Abstand zu haben. Warum musste er noch an Jesus herantreten und sagen und ihn in den Arm nehmen und ihn küssen? Warum diese Form? Ich mutmaße. Ich denke, weil Judas versuchen wollte, Vertrautheit aufzubauen mit Jesus. Und wenn du mit jemandem Vertrautheit aufbaust, was tust du in dem Moment? Wenn der andere spürt, der meint es gut mit mir, was tust du? Du lässt deine Verteidigung fallen. Du lässt deine Waffen fallen. Und das ist meine Vermutung, dass das Ziel von Judas war. Jesus für einen Moment zu entwaffnen. Weil Judas hat ganz offensichtlich damit gerechnet, wenn Jesus versteht, was hier gerade läuft, was wird Jesus tun? Er wird sagen, Leute, ran an die Schwerter. Ganz offensichtlich hat Judas genau damit gerechnet. Woran sehen wir das? Weil die ganze Horde, die kam, mit Schwertern und Stöcken kam. Er hat mit einer bewaffneten Auseinandersetzung gerechnet. Er wusste, das wird nicht kampflos gehen. Aber genau das wollte er. Genau das wollte er. Und dann heißt es im Text, wenn er zu den Ordnungshütern spricht, wen ich küssen werde, der ist es. Das Interessante ist, dass zweimal erscheint der Begriff küssen hier. Und daher, das ist ein Kernbegriff in dieser Geschichte. Der erste Begriff, küssen, vielleicht ist einfach der ganz normale Kuss des Respekts, den man einfach einem Rabbi oder einem Führer, jemand, für den man Achtung ausdrücken wollte, einfach benutzt hat. Aber in dem Moment, wo er an Jesus herantritt und wo es dann heißt, wörtlich, er küsste ihn, da heißt es dann Kataphilein. Und das ist intensiver. Dieser Kuss bedeutete lang, herzlich, ein deutliches Zeichen. Das war nicht nur ein formeller Gruß, das war ein intensiver Gruß. Das war ein intensiver Kuss, der Kuss, der wirklich Herzlichkeit kommunizieren sollte. Barclay sagt, das ist das Schlimmste und Schrecklichste in der ganzen Geschichte des Evangeliums, was wir hier erleben. Das ist das Schlimmste und Schrecklichste in der ganzen Geschichte des Evangeliums, was wir hier erleben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich? Mal gucken. Kennt ihr die Geschichte? Ist immer so eine Geschichte, ich habe diese Geschichte immer auch verbunden mit, kennt ihr Braveheart? Kennt ihr den Film Braveheart mit William Wallace? Oh, was für ein Mann, der im 12. Jahrhundert dort in Schottland als Freiheitskämpfer gekämpft hat. Das ist so ein Kultfilm, sollte man kennen. Aber nichts für schwache Nerven und nicht unter 16 bitte gucken, weil da fließt schon viel Blut, da wird das Schwert viel gezogen. Ja? Aber da ist so ein Moment. Darf ich mal nebenbei fragen, wer kennt den? Okay, ein paar haben ihn gesehen, also die Hälfte ungefähr. Etwas, also noch ein paar Hände gehen zögerlich, also doch ein bisschen mehr als die Hälfte. Da gibt es nämlich so einen Moment, William Wallace, der auch seine Seele in diese Sache reinlegt, für die Freiheit Schottlands zu kämpfen, weil man seine Frau getötet hat. Und er versucht, die Adligen von Schottland auf seine Seite zu ziehen und er hat besonders dort eine Person und die war für ihn besonders wichtig. Und dann tritt er im Kampf gegen die Engländer an, die zahlenmäßig und waffenmäßig weit besser ausgestattet und überlegen waren als die Schotten. Aber die Schotten hatten Kampfgeist, weil es ging um ihre Freiheit. Und William Wallace hatte sich mit einem der Adligen verbunden und hat gesagt, okay, wir treffen uns auf dem Schlachtfeld. Und während sie verzweifelt um ihr Leben kämpften und viele fielen, merkte William Wallace, dass einer der Verkleideten entkam auf der Seite der Engländer und sagte, dem muss ich hinterher. Riss ihn vom Pferd, öffnete das Visier und darunter war der Adlige, mit dem er diesen Pakt geschlossen hatte. Und man konnte sehen, das war ein sehr bewegender Moment. In dem Moment verlor er alle Hoffnung. Gedacht, wenn schon die besten Freunde auf dem Schlachtfeld verdeckt gegen mich kämpfen, was für eine Chance haben wir da? Verrat bis auf die Knochen. Verrat bis auf die Knochen. Und er legt sich nur noch hin, und sagt, ich will sterben. Das war's. Und sein Freund wechselt in dem Moment die Seiten und müsst ihr selbst sehen. Ich will die ganze Geschichte jetzt nicht erzählen. Okay, wenn ihr schwache Nerven habt, nicht sehen, aber das ist so ein Moment. Und vielleicht ist das auch etwas, was Jesus an dieser Stelle empfunden hat. Wir wissen ja, dass er dann zu Judas auch gesagt hat, mit einem Kuss verrätst du den Sohn des Menschen. Mit einem Kuss hast du dir das gut überlegt. Judas verübte einen schrecklichen Verrat, vielleicht der schlimmste, den man überhaupt begehen konnte je. Aber bevor wir Judas einfach nur verurteilen und sagen, Judas hat die Stunde der Schwachheit im Leben Jesu brutalst ausgenutzt, sollten wir uns überlegen, ob wir wirklich wissen, dass wir anders reagiert hätten, wenn wir an seiner Stelle gestanden hätten. Ja, er hat Jesus verraten. Warum? Warum hat er Jesus verraten? Weil er von einer Idee beseelt war. Von einer Idee besessen war. Und das war nicht das Reich Gottes, wie Jesus es gepredigt hat. Er hat nie ganz verstanden, was das Reich Gottes ist. Und das war das Tragische. Sonst wäre er nicht mit einer bewaffneten Horde zu Jesus in der Nacht gekommen. Judas ist ein Beispiel für die Menschen, die lange Jesus sehr nahe sein können, viel von ihm hören und doch nicht verstehen, was versucht er zu sagen. Es sind die Menschen, die das einfach, wo das Herz nicht erreicht wird. Er wird nicht verwandelt. Das sind die Art von Menschen, die versuchen, alles, was sie von Jesus hören, irgendwie mit ihrem eigenen Weltbild und mit ihren eigenen Ideen so einzuordnen, dass das zu ihren eigenen Ideen passt, das anzugleichen. Aber eine wahre Umkehr, wo Gottes Programm das Herz verändert hat, hat es nie gegeben. Und in dieser Hinsicht ist der Kuss des Judas eine Warnung. Denn Judas sagt, legt die innersten Gedanken und Absichten eures Herzens offen vor Gott. Immer wieder. Holt das Innerste aus euch heraus. Präsentiert es vor Gott und bittet ihn, die Verirrungen eures Herzens zu erkennen zu geben, damit ihr Gnade findet, wo es nötig ist. Denn früher oder später wird es rauskommen. Und wenn wir falschen Ideen folgen, können wir noch so viel hier gesessen haben am Ende. Wir werden im entscheidenden Moment auf der falschen Seite stehen. Das Tragischste an Judas Leben, finde ich, ist, dass er eine Kette von Ereignissen losgetreten hat, die er gar nicht lostreten wollte. Er wollte nicht, dass Jesus stirbt. Das war nie sein Ziel, aber er hat es losgetreten. Gott lässt sich nicht erpressen und bezwingen und manipulieren. Nur als Judas das erkannte, war es zu spät. Aber er wird uns dargestellt als einer der Vertrauten, einer der Zwölf. Einer der tragischsten und traurigsten Figuren der Bibel. So nah und doch am Ziel vorbei. Gehen wir aber weiter. Das ist der ganz offensichtliche Kuss, der schlimmste Kuss, von dem wir je hören. Judas, der Verräter und sein Kuss des Verrats. Petrus, der Impulsive, so nenne ich ihn, mit dem imaginären Kuss des blinden Eifers. Habe ich schon gesagt, Markus hält die Beschreibung dieser Szene sehr kurz. Unglaublich kurz. Die Evangelisten, jeder, Matthäus, Lukas, Johannes, sagen einiges mehr. Besonders gibt uns gerade Johannes entscheidende Details zu dieser Szene, die wir hier nicht lesen. Er sagt uns nämlich Namen. Er sagt uns, wer derjenige ist, der zuschlug. Wer? Petrus. Und er sagt uns sogar, wer derjenige ist, dem man das Ohr abschlug. Malchus. Petrus küsste zwar nicht im wörtlichen Sinne in diesem Moment, aber er spürte dennoch eine ganz tiefe Verbundenheit mit Jesus. Er hat gesagt, und selbst wenn ich die Übermacht dort sehe, meinen Herrn kriegt ihr nicht. Da müsst ihr erst über meine Leiche. Das ist seine Aussage, nicht wahr? Meinen Herrn kriegt ihr nicht. Können wir die Mikrofon 3 und 4, glaube ich, ist es. Schauen wir gerade. Mal dort, wo es blinkt, das bin ich, genau. Okay, bin ich wieder, alles klar. Dankeschön, Dieter, dass du heute einspringst. Dieter hat nur eine kurze Einweisung gegeben, von daher entschuldigt, wenn das gerade auch mal daneben geht. Petrus, das, was er hier tut, hat mindestens die Intensität eines körperlichen Kusses. mindestens. Petrus ist der Erste, wie wir ihn so oft kennen, der Erste, der handelt, wenn Jesus in Gefahr ist. Er ist wie immer blitzschnell. Noch bevor irgendein Gegner, die hier gekommen sind, bewaffnet, noch irgendein Gegner etwas tun konnte, das Schwert ausstrecken konnte, hatte Petrus das Schwert schon gezogen und schon zugeschlagen. Schon vollbracht. Es brauchte kein Wort mehr. Er sah nur, Jesus ist in Gefahr. Das lasse ich nicht zu. Ich stehe zu meinem Versprechen. Und wir müssen bedenken, Petrus war kein Soldat. Petrus war ein Fischer, hat mit Fischen gekämpft. Ja, aber nicht mit Menschen, schon gar nicht mit Soldaten. Also er wächst förmlich, er explodiert über sich hinaus. Da war eine intensive Verbindung, die Petrus spürte und die er zu Jesus suchte in diesem Moment mit seiner Handlung. Petrus war impulsiv, aber eben auch, und das ist der entscheidende Punkt, blind in seiner Impulsivität, weil er nicht verstand, was jetzt dran war. Es war Jesus, der Petrus an dieser Stelle wieder stoppte. Und stoppen musste, weil Petrus wäre eine Dampfwalze gewesen. Bis er ein Schwert in den Rippen gehabt hätte. Vorher hätte er nicht aufgehört. Niemand sonst hätte Petrus gewaltlos stoppen können. Niemand. Das war vorbei. Die Würfel sind gefallen. Der Einzige, der das noch konnte, war Jesus. Und er tut's. Jesus stoppte ihn und Petrus war, gelinde gesagt, irritiert, verwirrt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist so ein entscheidender Moment und du stoppst mich. Er wusste nicht mehr, was er tun sollte. Er durfte nicht kämpfen. Er durfte Jesus nicht verteidigen. Der Boden wurde ihm unter den Füßen weggerissen. Er wusste nur eins. Und so blieb ihm am Ende auch nur noch eins. Um sein Leben rennen. Und das tat er, wie alle anderen Jünger auch. Wo sind wir vielleicht manchmal wie ein Petrus? Wir sind stark, wir sind mutig und alles ist gut, solange wir den Eindruck haben, unser Herr ist noch stärker. Und wir stehen auf der Seite des Siegers, wir stehen auf der Seite des Stärkeren. Aber diesen Eindruck hatten die Jünger in diesem Moment nicht mehr. Jesus war auf einmal schwach. Mit Handschellen abgeführt. Keine machtvolle Demonstration. Was passiert mit uns, wenn Jesus im entscheidenden Moment uns verwirrt und sich demütigen und überwältigen lässt? Was passiert mit uns? Und standen wir nicht vielleicht auch schon manchmal im Leben da und haben wie ein Petrus gedacht, jetzt ist der Moment, Herr, zum Handeln. Jetzt ist der Moment zum Eingreifen. Jetzt zeig ein bisschen, nur ein bisschen die Demonstration deiner Macht. Und das würde so viel bewirken. So viel. Es würde so viel überzeugen. Aber ganz offensichtlich, Gott hat es nicht getan. Solange wir davon überzeugt sind, Jesus ist stark, Ihm kann niemand widerstehen. Er weiß allen Gegnern, haben wir gesehen, die Kapitel davor, er weiß allen Gegnern das Mundwerk zu stopfen. So mögen wir ihn, nicht wahr? Der vorangeht, der den Weg bereitet, der die Bresche bricht. Aber nicht der klein beigibt. Der auf einmal lahmgelegt wird. Hilflos. Und ich glaube, wie oft hat das uns schon irritiert? Unseren allmächtigen Gott scheinbar so hilflos zu erleben. Wir dachten, das ist der Moment. Welche Gesichter würden bei uns durchbrechen, wenn Jesus in unserer Impulsivität, wenn wir mal aufbrechen, sagen würde, sei still? Was würde das mit uns tun? Das war Petrus. Das war Petrus. Impulsiv, leidenschaftlich, aber mit dem Kuss eines blinden Eifers. Eines blinden Eifers. Der letzte und dritte Kuss. Die Verse 51 und 52. Tja, wer ist das? Wen haben wir hier? Wer ist der Letzte? Diese Person, die auch eine vertraute Person, Person, die irgendwie eine Beziehung zu Jesus hatte. Interessante Beziehung, die hier im Text erscheint, hält sich in der Nähe von Jesus auf. Irgendwelche Vermutungen? Bibelschüler wissen es. Ahnen es. Markus? Johannes Markus. Lieben, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil hier auf einmal ein Abschnitt drin, das ist Sondergut im Markus-Evangelium. Das heißt, das finden wir nur bei Markus. Das hat nur eine Bedeutung in der Geschichte von Markus. Und wenn Markus die kürzeste Geschichte erzählt und gleichzeitig etwas einfügt, was nur er erzählt, dann hat das einen sehr starken Bezug zu seiner Person. Nur Markus fügt uns diese Beschreibung ein mit diesem jungen Mann, der in ein Laken gehüllt war und überstürzt die Flucht antritt und dann nackt floh. Viele glauben, dass das Johannes Markus ist, der uns das Markus-Evangelium schrieb. Und ich halte das für sehr, sehr gut möglich. Das heißt, hier haben wir eine kurze Beschreibung von dem Mann, der uns versucht, die ganze Zeit die Geschichte Jesu zu erzählen und sagen, das ist mein Beitrag. Ich war auch dabei. Nur, wie so oft üblich, aus der Bescheidenheit heraus, man erwähnt sich nicht. Man beschreibt sich nur in dritter Person. Arthur Kandel sagt dazu, der einzige Grund für die Einfügung der Verse 51 folgende, also 51, 52, die nichts zur Handlung beitragen. Ja, das ist ja eine Handlung, die hättest du leicht weglassen können. Die trägt nichts bei, richtig? Das hättest du locker weglassen, aber er fügt es ein. So, die nichts zur Handlung beigetragen hat, ist offensichtlich, dass es sich auf die Person bezieht, die die Geschichte erzählt. Der junge Mann war also Markus oder jemand, der ihm gut bekannt war. Und ihr Lieben, Markus war so ziemlich genau das Gegenteil von einem Petrus. Wie wird ein Markus uns hier beschrieben? Jemand, der irgendwo im Hintergrund unterwegs war, jemand, der nur beobachtet hat. Ein Petrus war impulsiv, draufgängerisch. Und vieles deutet darauf hin, dass Markus wirklich der Mann ist, der hier in dieser Nacht in Gethsemane war. Eine Vermutung, ihr Lieben, ist die, und die finde ich auch sehr spannend, ich halte das zumindest für möglich, dass in der Nacht, wo sie in dem Haus, wo sie waren, dass das das Haus von der Mutter von Markus war, von der wir später in der Apostelgeschichte lesen. Das heißt, dass Markus möglicherweise selbst in dem Haus war, wo die Jünger in dieser Nacht das letzte Abendmahl gefeiert haben. Und sein Befehl von der Mutter war, denn er war ein junger Mann, er war wahrscheinlich ein Teenager zu der Zeit gewesen. Ja, dass er den Befehl hatte und die Mutter gesagt, okay, du gehst ins Bett. Aber er war zu neugierig, Teenager. Nein, da passiert was, ich will dabei sein. Und so ist es gut denkbar, er schleicht sich raus, wenn er, als er mitkriegt, die Jünger gehen raus und sie gehen irgendwo hin. Jesus führt sie irgendwo in der Dunkelheit hin, dass er im sicheren Abstand hinterher schleicht. Das einfach beobachtet. Während die Jünger schlafen, ist er hellwach. Er ist voll dabei. Er wollte es nicht verpassen. Er war neugierig. Er wollte dabei sein. Und in seiner Eile legt er einfach nur ein Tuch über seine Schultern, hat sich nicht vernünftig angezogen. Einfach, um das nicht zu verpassen, was jetzt dort geschieht. Und wenn das wahr ist, weil das würde gut zusammenpassen, dann bekommen wir, ihr Lieben, auch die Antwort, wie kann das sein, dass wir wissen, was Jesus in dieser Nacht gebetet hat. Dann bekommen wir nämlich auch die Antwort. Weil die Jünger haben alle geschlafen. Da war niemand. Und möglicherweise ist es Johannes Markus, der im sicheren Abstand aber Jesus so nahe war, dass er mitbekam, was hier Jesus gebetet hat, sodass er es uns erzählen konnte. Der Ängstliche, das könnte die Erklärung sein. Mich als Theologe, ich finde das faszinierend. Er war der Ängstliche und trotzdem neugierig genug, um irgendwie dabei sein zu wollen, aber so viel Abstand, dass sein Kopf nie in der Schlinge war. Dass es nie für ihn gefährlich werden konnte. Noch nicht einmal, als Jesus von den Toten auferstanden war, gab er seinen Kopf in die Schlinge für Jesus. Selbst da noch nicht. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht, oder? Mit Johannes Markus. Wie geht die Geschichte nämlich weiter in der Apostelgeschichte? Paulus und Barnabas nehmen ihn nämlich dann einmal mit auf eine Missionsreise, aber der Kerl ist eben noch so jung und so verspielt, irgendwann mitten auf der Missionsreise verlässt er sie. Und Paulus sagt, okay, das war's. Brauche ich nicht in meinem Team. Ich brauche zuverlässige Leute. Das Reich Gottes ist zu wichtig. Und Barnabas sagt, nein, wir müssen Markus noch mal eine Chance geben. Und Paulus und Barnabas trennen sich aufgrund dieses jungen Mannes. Weil sie verschiedene Dienstphilosophien haben. Dieser Johannes Markus hat das fertiggestellt. Er hat es fertiggebracht. Aber es sieht später danach aus, wenn man dann 2. Timotheus liest, dass Paulus dankbar wurde für einen Johannes Markus. Und dass er einem Lukas sagt, nimm Markus mit und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das heißt, ein Markus hat irgendwann die Kurve gekriegt. Es hat irgendwann Klick gemacht. Es gibt keine Alternative zu Jesus. Sodass Paulus auch sagen konnte, ich will Markus bei mir haben. Und Paulus schreibt das am Ende seines Lebens. Er schreibt das am Ende seines Lebens. Also haben wir hier einen jungen Mann. Und vielleicht ist das auch der Grund, ihr Lieben. Denn Petrus nennt diesen Johannes Markus meinen Sohn. Sehr wahrscheinlich ist Markus durch Petrus zum Glauben gekommen. So, und diese Kombination, die ist ja oft so typisch, ne? Ein impulsiver Petrus und ein total verängstigter Johannes Markus. Ich habe ihn genannt Markus der Ängstliche, der sich dennoch intensiv zu Jesus hingezogen fühlt. Seine Beziehung zu Jesus war intensiv, aber sie war nur intensiv aufgrund von Neugierde. Nicht aus persönliches Investieren, nicht sich selbst in die Schlinge begeben, nicht sich selbst in Gefahr begeben. Aber es geschah trotzdem ein gefährlicher Moment. Man greift sein Kleid oder sein Leinenhemd und er flieht nackt. Die Nacht endet für ihn in Scham. Er flieht nackt und Nacktheit, ihr Lieben, in der Bibel ist immer ein Zeichen für Scham und Schande. Und das ist das, was Markus über sich erzählt. Es gab doch schon mal eine andere Geschichte, wo Nacktheit eine Rolle spielte. Warum erzählt Markus, dass er nackt floh? Was will Markus uns sagen? N.T. Wright setzt diese Szene in Beziehung mit einer anderen Nacktheit, der Scham und Schande. Und es ist gut denkbar, dass es das ist, was Markus versucht zu sagen. Er sagt, wenn Markus diesen jungen Mann nackt aus dem Garten fliehen lässt, will er uns an einen anderen Garten erinnern. Im Garten Eden gab es Menschen, die auf die Probe gestellt wurden und versagten. Sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flohen vor der neu entdeckten Scham. Jetzt sind wir hier, einige Jahrhunderte später, und es gibt wieder einen Garten und es gibt wieder eine Prüfung und alle versagen. Alle versagen und stehen am Ende beschämt, ja, nackt da und fliehen. Sie haben Angst, dass sie jemand umbringen wird. Sie haben Angst vor dem Schwert der Welt. Aber Jesus bleibt standhaft. Und er hat es mit etwas noch Schlimmerem zu tun als dem Schwert der Welt. Als Adam und Eva aus dem Garten flohen, was sahen sie? Was sahen Adam und Eva, als sie nackt aus dem Garten flohen und sich nur mit Feigenblättern bedeckten? Was sahen sie? Sie sahen ein Schwert. Sie sahen ein Schwert. Erinnern wir uns daran? An der Schwelle zurück in den Garten heißt es, stellte Gott Wachposten, Cherubim-Engel, mit einem flammenden Schwert, diesen Weg zu bewachen. Niemand konnte in die Gegenwart Gottes mehr zurück, ohne dass er dieses Schwert zu spüren bekommt. Was war dieses Schwert? Es war das göttliche Schwert der Gerechtigkeit. Unsere Sünden trennen uns von Gott und es gibt keinen Weg zurück. Die Botschaft wird da schon kommuniziert. Wenn jemand zurück will, muss er an dieses Schwert, er muss dieses Schwert spüren. Er muss dieses Schwert ertragen, dieses Schwert Gottes. Und Jesus war in diesem Garten und als Einziger stellte er sich diesem ultimativen Schwert, dem Schwert der Gerechtigkeit Gottes. Aber er blieb standhaft. Das mag unbedeutend erscheinen, was uns hier beschrieben wird von Johannes Markus, aber wenn wir tiefer schauen, ihr Lieben, glaube ich, hat Markus eine ganz, ganz tiefe Botschaft für uns da drin. Eine ganz tiefe Botschaft. Markus versucht uns zu sagen, alle, die Jesus nahe waren, in dieser Nacht haben versagt. Sie haben alle versucht, Vertrautheit zu Jesus aufzubauen, aber alle haben versagt. Judas wurde der Verräter. Petrus nur der blinde Eiferer. Und ich einfach nur der Ängstliche, der auch am Ende in Scham floh. Wir haben alle versagt. Aber alle Jünger, die noch in dieser Nacht zu Jesus gehörten, durften trotz ihres Versagens frei rausgehen. Nur Jesus wurde ergriffen, obwohl er der Einzige war, der bis zum Ende gehorchte. Er hat meinen Platz genommen. Wir haben getauscht. Er bekam, was ich verdiente, damit ich bekommen konnte, was er verdiente. Judas küsste Jesus, um ihn zu verraten. Petrus küsste Jesus aus blindem Eifer. Ich küsste Jesus zuerst aus reiner Neugier. Aber wir alle endeten in dieser Nacht in Scham und Schande. Und am Ende war es allein der Kuss Jesu, der uns davon befreite. Der Kuss, der uns rettete. Ich mag eigentlich nicht mit einem Märchen enden, aber kennt ihr die Geschichte von dem Froschkönig? Ich denke, das kann man hier anwenden. Die Prinzessin, der Frosch, der wartet und bettelt, küss mich, ich verwandle mich. Nicht irgendein Kuss. Sie musste ihn küssen. Ihr Lieben, die Befreiung für uns am Ende liegt nicht darin, dass wir nach unseren Vorstellungen Vertrautheit zu Jesus aufbauen, mit unserem Kuss. Weil wir mit unseren Vorstellungen werden am Ende in Scham dastehen. Es wird nie genug sein. Aber wenn wir Jesus wollen und wenn wir nur zeigen, wir wollen vertraut sein mit dir, dann wird er uns küssen. Damit uns befreien von all der Scham und Schande. Und ich denke, das ist die Botschaft, die Markus versucht uns zu erzählen. Unsere Versuche sind dazu verurteilt, auf den Scham und Schande zu enden, egal wie gut wir es meinen. Egal wie gut wir es meinen. Aber Jesus nimmt uns in den Arm. Er küsst uns und sagt, es ist gut. Es ist gut so. Und so werden wir frei von allem falschen Druck und von allen falschen Versuchen, uns selbst zu beweisen, selbst zu retten. Es ist der Kuss des einen Vertrauten, der uns rettet. Jesus. Amen.